Servus und grüß euch. Jeder mag Häppchen. Stellt euch vor, ihr kommt auf eine Party und dort gibt's keine Häppchen. Häppchen gibt's in verschiedenen Ausführungen. Schinken-Käsebrötchen, Nachos, Burritos, vielleicht auch kleine Süppchen, wer weiß das schon. Und warum erzähle ich euch das? Die Dune 2 Folge wurde so lange, dass ich die auch in kleine Häppchen aufgeteilt habe. Deswegen viel Spaß beim ersten Teil.
Herzlich willkommen zur Nachbesprechung eines famosen Lichtspiel-Opuses, möchte ich fast sagen. Zu meiner Rechten wieder der liebe Markus.
Hallo.
Zu meiner Linken der liebe Max.
Hallo.
Ja, wir werden gleich einmal reinstarten. Ich habe meine Meinung gerade vorweggenommen. Wie geht es euch beiden?
Gut, würde ich jetzt sagen. Aber wir haben jetzt einen neuen Namen, gell? Wir heißen nicht mehr Sidegeeks. Wir sind jetzt die Spice Geeks.
Spice Geeks? Das ist doch echt gut.
Ich weiß nicht, mir war es unangenehm, deswegen habe ich so, ja, vielleicht ist er noch nicht so gut.
Der ist super. Wann ist die Entscheidung gefallen, dass ihr den Namen ändert?
Heute beim Autofahren.
Achso, okay. Reiflich überlegt. Nicht,
nur für diese Folge aber. Wir haben jede Folge einen anderen Namen.
Gott sei Dank wird mir heutzutage nicht mehr geschlagen für so Nerdkultur.
Vielleicht hat man eine Katze schon im Hintergrund. Es ist nicht wegen uns.
Sie hält es auch schon nicht mehr aus.
Wir sind nicht so hässlich.
Ich glaube, sie hat uns einfach zugehört. Ich verstehe sie.
Aber vielleicht ist es auch Sandra. Lass mich raus.
Ich kann eure Scheiße auch hören.
Ja. Ja, Max, was fällt dir dazu ein?
Ich will jetzt dazu gar nichts sagen. Ich überspringe ja das einmal.
Ich meine, wir sind ja in der alten Konstellation.
In der alten Dune-Konstellation.
Ganz ja, richtig. Und überraschenderweise besprechen wir heute Dune Part 2.
Wie heißt es eigentlich im Deutschen?
Ich glaube einfach nur Dune 2.
Deswegen, ich habe es nicht gegoogelt. Ich habe nur gefunden, im Englischen heißt er Dune Part 2.
Genau.
Und im Deutschen nur Dune 2.
Dune 2, genau. Aber das ist, glaube ich, sogar ausgeschrieben. Ich meine Ziffer nur.
Eine ausgeschriebene Ziffer.
Ausgeschriebene Ziffer.
Richtig, es handelt sich um den zweiten Teil von Denis Villeneuve's
Famosen-Meisterwerk.
Famosen-Meisterwerk, wie ich vorher schon festgestellt habe.
Dein Lieblingswort.
Richtig. Vor allem, ich meine, jetzt habe ich gar nicht geschaut, wie viel, der dauert jetzt 2 Stunden 46, wie viel der erste? Habt ihr das noch im Kopf?
Wenn ich schnell raufscrollen könnte in mein Dokument, sehe ich es vielleicht
nicht.
Bei mir
ist er jetzt gefühlt länger vorgekommen.
Fandest du?
Ja.
Ich fand den irgendwie gerusht als den ersten.
Schon, aber in Summe ist mir vorgekommen, es ist einfach so viel, es ist mehr passiert.
Es passiert mehr, aber ich finde ihn kurzweiliger als den ersten.
Ja, ja, aber es sind auch nicht so viele Wüsten-Masturbationsszenen, sage ich jetzt einmal.
Ja, viel weniger.
Stimmt voll. Ich habe schon befürchtet gehabt, Paul Atreides in der Wüste von Arrakis, da wird nur Dünenporn sein. Also.
Ja, man befürchtet es, aber er hat uns als Besseren überrascht, glaube ich.
Nein. Also es war wirklich erstmal, es war eigentlich überraschend wenig, oh, wir sind in der Wüste, ich mache jetzt Azifazi-Shots von der Wüste.
Der erste Teil 2 Stunden 35 Minuten und der zweite 2 Stunden 46 Minuten. Und der von Lynch 2 Stunden 17 Minuten.
Der von Lynch war so kurz?
Mhm.
Also da kam er nicht.
Okay.
Und Google sagt Tended 2 Stunden 30 Minuten. Als Vergleich. Ist eine gute Basis.
Das ist natürlich besser belehrt. Ich muss mich selber korrigieren. Okay, dann hau ich nur kurz ein paar Unterschiede zum ersten rein. Das wären eigentlich nur die Schauspieler, die da hinzugekommen sind. Da wäre zum einen Austin Butler, der Fate Rauter Harkonnen spielt, die keine unwichtige Figur ist.
Ist es der Antagonist eigentlich, oder?
Ist der Antagonist.
De facto der Antagonist zu Paul Atreides. Ja.
Der Neffe von Harkonnen.
Ja, genau.
Kennt man aus Once Upon a Time in Hollywood, wo er den Text gespielt hat, einen von der Manson Family, die dann den Mord durchführen wollen.
Das habe ich extra gegoogelt, weil ich habe den Schauspieler gar nicht gekannt.
Dann ist mir wieder eingefallen, das ist er ja, nur halt haben sie ihn halt komplett anders hergerichtet.
Hat aber eine kleine Rolle, oder, in Once Upon a Time?
Naja, am Schluss nicht oder? So unrelevant.
Naja, weißt du, der Höhepunkt des Films, wo halt die vier da reingehen und genau, das Massaker veranstalten wollen.
Ich mochte den Film eigentlich, aber ich kann mich anders nicht mehr erinnern. Nur noch, dass irgendjemand brennend in einen Swimmingpool fällt.
Das waren ja die am Schluss. Ja.
Es waren zwei Frauen.
Man, kriegt er was ist mit ihm?
Er kriegt die Dose in
den Kriegt er die Dose? Nein, also die Frau hat doch wurscht. Aber auf jeden Fall, er gehört zu der Truppe dann am Schluss.
Nein, warte mal kurz. Ich glaube, das ist der Hunter im Anfeld.
Das kann sein.
Ich glaube, die Japanerin, also die japanischstämmige US-Amerikanerin, kriegt die Dose in die Goschen und der Typ muss die ganze Zeit mit dem Hund kämpfen. Weil die Japanerin rennt dann die ganze Zeit kreischend herum und hat die Metallteile.
Und dann rennt sie, glaube ich, durch die Scheibe in den Pool, oder?
Genau.
Vielleicht machen wir mal eine Folge über Once Upon a Time.
Ja, Entschuldigung, das bevor wir es tun.
Ja, dann wäre noch Florence Pugh, die Prinzessin Irulan spielt. Eben, weil du ihn schon erwähnt hast, in dem Lynch-Werk die Einleitung spricht.
Ach so?
Das ist die Chronistin.
Die schaut aber so jung aus.
Ach so.
Und in den Büchern ist sie ja die Chronistin, wo jedes Kapitel beginnt ja mit einer Zeile oder mit einem Absatz von ihr.
Ja, nicht jedes, aber ja, sie schreibt halt diese echt fulminanten historischen
Meisterwerke. Genau, der Film beginnt eigentlich mit ihr und hier tritt sie erst im zweiten Teil in Erscheinung. Genau, kennt man aus Midsommar oder Oppenheimer.
Ach so, aus Midsommar?
Das ist sie.
Die Hauptdarstellerin.
Die Hauptdarstellerin aus
Midsommar. Ah, die habe ich nicht erkannt.
Krass. Sie.
Ich die Blonde. Ich kenne sie nur von Plakaten her, da hat sie immer so Blut im Gesicht, deswegen habe ich sie auch nicht erkannt. Das ist sie. Aha.
Mhm.
War Midsommar eigentlich cool?
Ja, sehr.
Okay.
Und dann, ich muss ihn erwähnen, Christopher Walken.
Wer ist Christopher Walken? Who the fuck is Christopher Walken? Habe ich noch nie gehört.
Der, kann sich noch erinnern an MTV Illustrated?
Was? We need more cowbells?
Nein, weißt du, was sagt, ich bin Christopher Walken und ich habe einen Herzinfarkt.
Oh, ja, das ist so geil, ja. Wo sie dann alle Christopher Walken parodieren. Oh, mein Herz, ich habe einen Herzinfarkt. Ich kann nicht so gut nachmachen.
Ja, der gehört eigentlich auch zu diesen berühmt-berüchtigten Nebendarstellern.
Ja, kennt man aus Kangaroo Jack.
Ich muss es zugeben. Es ist ein bisschen peinlich. Ich dachte, das war Al Pacino.
Willst du mich verarschen?
Na, Al Pacino kann man auch sehr gut verarschen. Das ist also Al Pacino, Christopher Walken.
Okay, das ist mir aber auch peinlich passiert, weil bei John Wick 4, nein, das ist der fünfte, vierte, den wir uns dann geschaut haben.
Gibt schon
da habe ich, hab ich auch, nicht, da hab ich nicht. Auch Donnie Yen mit Jet Li verwechselt. Ist auch relativ peinlich.
Der Jet Li macht ja gar nichts mehr, oder?
Ich glaube nicht, nein.
Der geilste Film mit ihm ist Scheiße, wie heißt der? Irgendwas mit Dragon, Blood Dragon, blutroter Drache.
Mit wem ist es? Mit Jet Li?
Mhm.
Ach, Tiger Dragon. Ich weiß schon, was du meinst. Das ist so, auch so.
Blood of the Tiger Dragon?
Irgendwas.
Aber irgendwas mit Dragon und Blood, glaube ich.
Ich weiß, ich
es gibt nicht auch so wie Blood Red Dragon oder irgend so ein Scheiß. Gibt's
es sowas? Gibt sicher was mit
Blood. Aber den finde ich toll.
Ja, ich
wieder einer mit Essstäbchen erstochen in den Hals rein.
Das ist einer der guten Jet Li-Filme, oder?
Ja.
Ja, trotzdem. Gut. Aber Donnie Yen kann man halt auch kennen. Hat mir dann schon ein bisschen wehgetan.
Echt? Ja, aus Hangover.
Ja, oder.
Was? Donnie, also.
Achso, du hast jetzt.
Also, jetzt hätte ich
das
wieder noch.
Das ist der aus Blade 2. Das ist Donnie Yen.
Aus Blade 2, hä?
Das war der mit den zwei Schwertern.
Ah!
Ich glaube, Snowman heißt er als Vampir.
Ach du Kacke, wollen wir das Fass wieder aufmachen? Also
nicht, das machen wir jetzt nicht auf.
Das aber Blade-Fass oder was?
Naja, da gibt es so eine Geschichte, lass uns bleiben.
Wurscht, aber Christopher Walken kennt man eben aus eben Pulp Fiction. Ich liebe seine Rolle in Pulp Fiction.
Ja, diese Uhr habe ich meinem Arsch versteckt, 2 Jahre. Aber also Arsch.
Den sollten wir auch mal durchgehen.
Ja.
Der schreit nach uns.
Was, Christopher Walken oder Pulp Fiction?
Oder Uhren in
ja.
Bist du schon wieder arschfixiert oder was?
Und dann eben auch Sleepy Hollow oder Catch Me If You Can, weil es halt immer so ein Nebendarsteller.
Sleepy Hollow?
Da ist er der kopflose Leiter.
Ja.
Genau.
Echt?
Ja, das ist da ist er der Hesse mit dem Schwert und mit den angespitzten Zähnen.
Okay.
Und er spielt eine nicht unwesentliche Rolle in Dune 2, den Imperator Shaddam IV. Aus dem Hause Corino. Werden wir vielleicht heute auch noch ein bisschen besprechen, diese Häuser und so weiter.
Ja, vielleicht kommen wir uns mal kurz, ganz kurz vor.
Relevanz
ja,
besitzen und so.
Ist ja nicht Game of Thrones mit den Häusern.
Genau, das wären eigentlich jetzt so, ich glaube. Jetzt können wir dann schon zu den interessanteren Teilen kommen, oder Markus?
Na, das war auch schon interessant, finde ich.
Findest du?
Aber
danke.
Wobei, der Typ, der den Fate Rauter spielt, der hat auch Elvis gespielt in dieser, glaube ich, in dieser saugeilen neuen Verfilmung.
Ja, ist doch, ja, stimmt.
Ja.
Elvis auch, ja.
Hat mir gerade noch eingefallen. Also,
ich habe mir komplett verwechselt in Dune. Ich habe geglaubt, das wäre dieser, jetzt dieser komische Schauspieler, der ausschaut wie ein Neandertaler. Der auch in der Game of Thrones Neuverfilmung mitspielt.
House of the Dragons oder was?
Ja. Der Typ mit der hohen Stirn da, der Blonde.
Ah, der? Was? Okay, ja, du meinst den Rega Targaryen.
Ich glaube, dass der den gespielt hat.
Wie heißt
der? Weil er so komisch geschminkt war.
Nicht Rhaegar, wie heißt
der? Die haben sich urähnlich geschaut vom Gesicht.
Ich habe doch Game of Thrones nicht geschaut.
Ja, aber auch der neue, das House of the Dragon.
Ich weiß schon, der Bruder vom König, ich habe den Namen vergessen. Nicht der,
findest du nicht, dass sie nicht... Sie
doch,
nicht
schon voll, nein, ich gebe dir recht. Das,
weil den hätten sie nicht so arg umschminken müssen.
Aber ich glaube, der ist ein bisschen älter, ich glaube, der ist ein bisschen älter. Ja, voll, ja.
Das ist diese Optik, so wie sie auch... kennst du den Fußballer, den Haaland?
Nein.
Auch diese Optik. Ich glaube, das sind die noch relativ viele Neandertaler-Gene drin haben. Na, schaut euch mal die Gesichter von denen an.
Das und schon sind wir bei der Eugenik gelandet. Sehr gut.
Das ist ja erwiesenermaßen, wenn wir alle in unserem Genpool
ja, fürs
diverse genstrenge Sätze, wie sagt man da, brauchen wir eine Mediziner neben mir. Und da gibt es ja auch noch Leute, die teilweise noch...
Die DNS und DNA oder
was? Ja, aber die teilweise noch Stränge von den Neandertalern drin haben, aber einen geringen Prozentsatz.
Also?
Ja, man hat nicht zu Aufpack meine Folge drüber gemacht. Dann muss es stimmen.
Ich weigere mich, wenn sie
jetzt darüber so. Doch keinen
Blödsinn. Es ist wissenschaftlich geprüft, wenn es Aufpack bringt.
Und wenn es in einem Cast vorkommt, muss es stimmen.
Dann muss es auch voll gar nicht stimmen.
Genau, Entschuldigung.
Bin wir gehen langsam über zur Zusammenfassung. Der Felix hängt mal, seitdem wir unsere Folge zu dritt aufgenommen haben über Dune 1, hängt mir der Felix am Ohr, ruft mich jeden Tag an und sagt, Markus, die Folge war so geil zum Besprechen, wo du einfach die Zusammenfassung runter erzählt hast und währenddessen sind wir wieder reingekretscht und haben irgendwas zum Besten gegeben.
Sorry nochmal dafür.
Nein, deswegen würde ich das heute gern wieder so machen.
Gerne, ja.
Ich hatte ihr das nicht gut gefunden.
Oh ja.
Also, das ist
klang das nicht so?
Das ist wie Butter runtergegangen.
Es klang sehr sarkastisch, ehrlich gesagt.
Weil also, ich sage. Ja,
ich bin nicht ein einziges Mal verloren vorgekommen, weil du einfach den Faden weitergesponnen hast. Man ist nicht, man hat abdriften können und dann bist du trotzdem wieder zurückgekehrt.
Ja, das finde ich also, auch
das
sehr gut.
Das Konzept, dass du durch den Inhalt vorträgst und ein anderer trägt den Inhalt nochmal vor oder separat, das ist genial.
Ja, und es ist völlig egal, wie schlimm wir abdriften. Du führst dieses, das Schiff
wieder. Ich nehme euch wieder an der Hand.
Du führst uns wieder ans Licht, Morpheus.
Ja, wie so an Demenzerkrankten im Krankenhausgelände. Ich nehme euch an der Hand und sage so, es wird alles wieder gut und drehe ich langsam um und führe euch wieder zurück zu eurer Todesstation.
Das hast du schön gesagt.
Man merkt, ihr seid Brüder. Brüder im Geist.
So kann man Palliativmedizin auch neu definieren, gell?
Er hat davon geriatiert.
War das richtig? Nein.
Palliativ ist, wenn du also.
Ist doch schon gegen Ende, oder?
Ja, ne, palliativ ist, wenn du Krebs hast oder sowas und dann.
Aber ist das nicht die Station, wo du im WO gibst?
Also in alten
Heimen. Wo es klar ist, dass es. Nein.
In alten Heimen wird das oftmals Betreuungsstation genannt, aber das ist eigentlich auch Endstation.
Also. Es ist eigentlich, ja, es ist beides Endstation. Ja,
aber die Geriatrie ist doch für ältere Menschen.
Das
oder?
Ist ja, der letzte Spielplatz.
Und ich glaube, Palliativ ist auch nicht nur für. Ist es nur für Krebskranke?
Das ist für.
Na.
Palliativ ist wirklich. Ist
palliativ, ich glaube, Palliativmedizin wird die. Quasi
Sterbebegleitung.
Sterbebegleitung, ja. Und Geriatrie ist es nicht automatisch Sterbebegleitung.
Naja, ein bisschen schon.
Naja, okay, ja, wenn du 92 bist und Demenz hast, dann ja, aber man spricht es nicht so aus.
Okay, also. Dann hat er jetzt die Geriatrie neu definiert. Entschuldigung, bitte. Mieser Klugscheißer.
Ist das nicht unser Job hier? Ich meine, wir verdienen kein Geld mit diesem Podcast, aber...
Ich hasse dich so sehr manchmal.
Gut, der Film startet mit einer Besprechung vom Imperator und der Prinzessin Irulan. Das ist die Tochter vom Imperator.
Die Frau aus Midsommar.
Genau, das will ich noch gleich sagen. Die Häuser. Es gibt ja die Schwesternschaft. Im Film wird sie Bene Gesserit ausgesprochen.
Bene Gesserit.
Wieso Klugscheiße?
Ich sage ja. Ja.
Aber ich weiß nicht warum. Wegen den ganzen YouTube-Videos, die ich angeschaut habe, sage ich Ben Gesserit.
Ja, weil es auf Englisch.
Überlebt das jeder von euch, oder?
Soll ich ja, du kannst Ben Gesserit oder irgendwas. Es ist
Ben Gesserit. Ich finde das, also ich kenne es ja, so. Ich hoffe, es ist zum Aushalten.
Für ja, kein Problem.
Ja, ich glaube, es ist, jeder weiß, was gemeint ist.
Ja, okay. Voll.
Ich meine, ich kenne es jetzt nur als Bene Gesserit, weil ich es nur auf Deutsch kenne.
Ja, also, ja.
Ja, ich habe halt auch so, ich habe das Dune-Brettspiel auch schon gespielt jetzt, das ist ziemlich geil.
Ist das geil?
Mhm. Und wegen einem Lernvideo habe ich mal auch das Bene Gesserit angewöhnt.
Ja, kein Problem. Also
wir haben jetzt ja geklärt, was du meinst.
Ja, wir haben es voll verstanden.
Also hättest du es nicht gesagt, ich mir gedacht, wo kommt Ben & Jerry's Ice Cream vor?
Ben & Jerry's.
Okay. Ein neues Wort.
Also wir haben es geklärt, das ist nicht ÖMTC-Pannendienst. So.
Felix hatte gestern wieder Sex, er ist gut drauf, man merkt.
Famos!
Hatte ich leider nicht. Okay.
Nach dem Gespräch mit dem Imperator.
Gibst du das zu?
Nach dem Gespräch mit dem Imperator redet sie halt mit einer Bene Gesserit. Ich glaube, das ist die älteste von der Schwesternschaft. Kommt nicht so ganz raus im Film.
Das ist die. Ich glaube, das. Ja, das ist die Ordensobere, aber nicht die. Ich glaube, nicht die hohe Mutter. Also das ist nochmal was anderes. Entschuldigung.
Gibt es noch eine Ärger?
Ich wollte gerade fragen, ich wollte auch gerade, deswegen habe ich so geschaut. Wenn ich dich böse anschaue, tue ich nachdenken.
Ja, ja, nein, nein, es gibt da was, zum Beispiel also wenn ich vorgreifen darf, das, was in Jessica, also das Baby, das ist quasi die nächste hohe Mutter quasi, die...
Aha.
Das ist, also es ist, glaube ich, die Ordensälteste, aber was die für Fähigkeiten hat, frag mich nicht, weil okay. Es gibt immer die Ober, die Mega, also die den Super Saiyajin da in dem Verein und keine Ahnung.
Gut, also mit der redet sie.
Mhm.
Sie lässt dann die Vermutung fallen, dass Paul Atreides noch leben könnte und die Ordensschwester, also die Hohe, sagt dann zu ihr, sagt das ja nicht dein Vater. Warum eigentlich nicht? Dürfte das so Probleme auslösen beim Imperator?
Naja, die Problematik ist ja sie, dieser, sagt dein Lieblingswort,
famos?
Coup d'etat?
Richtig. Hat er funktioniert ja nur dann, wenn sie die gesamte Familie oder das Haus Atreides auch in einer Nacht ausgelöscht hätten.
Ja, aber das wäre...
Und es ist ja ziemlich problematisch, wenn jetzt der Oberhaupt noch lebt und plötzlich zu den anderen Häusern hingeht und sagt, hey, das war nicht so eine Landeaktion von euch.
Oberhaupt war eigentlich der
Herzog Lieser. Naja,
aber
wenn er dann hingeht zu denen und sagt, hey, der Imperator hat gegen uns intrigiert,
naja, weil das Ziel
kommt das nicht so gut.
Das Ziel der Aktion war es ja auch, die ganzen Atreides auszulöschen. Wenn es ein Atreides übrig bleibt, dann ist es ein sehr unliebsamer Zeuge halt. Der muss halt weg.
Mit Blick aufs Finale wäre es aber eine gute Warnung gewesen für den Imperator.
ja.
Maybe.
ja, ich meine, gut, die, weiß ich nicht, wie sagt man da, Absichten der Frau Irulan kommen ja in dem Film jetzt nicht so durch.
Ich habe das Gefühl, sie will den Vater helfen. Also sie ist schon sehr auf seiner Seite, aber will gleichzeitig die Bene Gesserit irgendwie nicht anpissen.
Ja, ich glaube, sie ist ja auch eine Bene Gesserit.
Ja,
eine Schwester, oder?
Sie hat ja auch diese Vorahnungskräfte, auf die man dann später nochmal kommen.
Ja, das habe ich nie ganz kapiert. Ich glaube, da gibt es kaum weibliche Personen außerhalb von den Fremen, die keine Schwestern sind, oder? Weil ich glaube, die Jessica ist ja eine Bene Gesserit, die Irulan ist eine Bene Gesserit. Ja, Und die Vögel von Feuer Trauter ist ja auch eine...
Wisst ihr noch, im ersten Teil, Paul also im Haus Atreides, gab es da viele Frauen?
Mir fällt jetzt nur die Jessica ein.
Man sieht überhaupt nicht viele aus dem Haus, gell?
Nein.
Man sieht eigentlich nur
drei. Ja, dafür, dass das so eine fette Armee sein sollte, wo vor allem immer gewarnt wird, dass sie so stark ist.
Naja.
Weswegen sich der Imperator anpisst, sieht man da nicht so viel.
Gut, du siehst ja dann nur einen Angriff. Der größte Teil der Armee war ja auf dem Planeten verteilt. Das ist ziemlich meier gegangen.
Ja, und das Schild war, wie wir wissen, auch unten. Schilder.
Die Schilder kommen weniger vor im zweiten Teil. Gott sei Dank, das macht ihn auch ein bisschen besser. Gut. Der Film geht weiter. Eigentlich dann nach der einen Szene halt mit der Prinzessin Irulan, könnte man fast schon sagen, fast nahtlos am Ende vom ersten Teil. Paul Atreides und seine Mutter Jessica sind auf der Flucht vor den Harkonnen. Mit den Fremen sind sie unterwegs. Es war quasi nach diesem einen Kampf, nach dem Messerkampf mit dem der eine, der dann stirbt. Das Duell mit Paul.
Der Art of, wie hieß der?
Irgendwas mit M, oder? Fuck. Okay.
Ja, es war auf jeden Fall ein Fremenkämpfer, ein richtig.
Den habe ich voll verdrängt.
Ja, ich meine, so wichtig. Ich meine.
Aber sie sind mit der Leiche unterwegs, von dem einen Typen, der dann gestorben ist beim Duell gegen Paul. Es kommt ein Bataillon, der Harkonnen, ein Suchtrupp. Dieser Suchtrupp flieht dann aber wegen diesem Stampfer für die Würmer, flieht dann auf einen Berg hoch in einer coolen Schwebeanimation, die habe ich irgendwie schon cool animiert gefunden. Und dort werden sie dann weggesnipert. Man sieht nicht, wer schießt, aber die Fremen dürften wohl einen Sniper mitgehabt haben, was man nie wieder sieht den ganzen Film über. Das einzige Mal benutzen die Fremen in diesem Film eine Schusswaffe.
Man sieht Szene. Man sieht auch witzigerweise auch den Raketenwerfer nur einmal, beziehungsweise auch die Laser, mit denen es dann...
Schusswaffe meine ich jetzt wirklich so ein Kaliber wie halt ein Sniper oder ein MG.
Was mich gewundert, warum haben sie nicht einfach diese Laser nochmal verwendet oder verwenden sie die nur für die großen... Schiffe.
Die verwenden sie auch nur für diese Stampfer da. Man sieht ja, dass sie immer, was sie auf drei, vier Seiten da auf diese Dinger flacken da mit diesen Dingern. Also für dieses...
Okay. Ja, es wäre schon interessant gewesen, wenn man zumindest einen Fremen mit einem großen Gewehr gesehen hätte am Rücken. Ja. Dass man weiß, aha, gut, der war das.
Voll, das stimmt, ich weiß nicht, wo das hergezaubert wurde. Und man sieht ja auch nicht, wer geschossen hat. Man denkt sich da hey, vielleicht kommt da ein Rettungstrupp, aber... Gibt's ja nicht.
Hatten die Harkonnenwache eigentlich keine Schilder jetzt, oder was?
Nein, der eine sagt dann, lass das Schild unten.
Okay, ja,
das hat mich auch gewundert. Felix meinte dann, das ist wegen die Würmer, weil das ja die Würmer anlockt. Aber wenn ich da weggesnipert werde, würde ich lieber ein Schild aufsetzen ja. und dann weglaufen.
Die waren dann kaufe ich mir zumindest Zeit. Ne?
Ja, und vor allem der Transporter von denen war jetzt nicht so weit weg. Also ich glaube, die Würmer brauchen eine gewisse Zeit, bis sie da
und sie können auch kommen, schweben ja. oder fliegen.
Ja, das also...
Eben, also ganz logisch war es nicht dann.
Das war jetzt nicht ganz logisch, das stimmt. Ja. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich das mit den Schilden, also das haben sie beim ersten Teil noch ein bisschen besser gemacht.
Nein, definitiv nicht.
Also aber da habe ich habe bei der Szene echt nicht kapiert gehabt, hä, was jetzt für Schusswaffen, hä, also...
Wie gesagt, ich habe da eigentlich einen Rettungstrupp erwartet.
Ja.
Aber es kam nicht. Deswegen gehe ich davon aus, dass es einer von denen war, von den Fremen, die halt mit Paul unterwegs waren.
Ja.
Das war sehr verwunderlich.
Ist auch übertrieben jetzt. Gute Szene.
Das verstehe ich ja auch nicht. Eigentlich sollten ja, sie sind ja auf einem Felsen, da sollte ja eigentlich diese Vibrationen fressen, weil sie gehen ja auch normal. Die Harkonnen haben ja nicht diesen Wüsten-Geh-Trick drauf, wie die Fremen.
Also diesen Sand-Moonwalk oder so.
Ja? Machen, ja. Den ich ab und zu nachmache, was wohl lustig ist.
Ist das ein Sand-Tanz? Oder nennen sie es nicht so?
Irgend sowas, ja.
Ja.
Wüstentanz?
Deswegen sollten sie es oder so, die Würmer anlocken.
Das sind Fremen, die rennen ständig.
Stimmt eigentlich.
Das sind Fremen, die rennen ständig.
Naja gut, aber vielleicht...
Vielleicht tut das Schild, dass du ein naja, bisschen mehr anlocken.
Naja, im ersten Teil sagen sie ja, dann drehen die Würmer komplett durch bei den Schildern.
Ja, dass die. Ich kann mich nicht mehr erinnern, dass ich das gehört habe. Das
sagen sie nur bei den Crawlern, sagen sie es da, oder bei diesen Erntemaschinen, warum okay. die keine Schilder haben.
Ja.
Dann sagen sie, ja, das würde nur die Würmer komplett
abschießen. Aber so ein Crawler braucht ja ein größeres Schild als ein scheiß Mensch.
Ja, aber das vibriert wahrscheinlich dann die ganze Zeit am Boden. So wie es auch der Schild, wenn es das draufhauen, immer so macht.
Kommt von den Schildern nicht los.
Grüß aus Schilder, den wird's auch schon gebracht von ÖAMTC. Gut, nach diesem kleinen Gemetzel kommt die Gruppe nach Siege Tabre. Dort bilden sich dann unter den Fremen quasi zwei Fraktionen. Einmal Stilgar, wo ich eigentlich am Anfang dachte, er ist der fette Anführer, also Großanführer, nicht der fette, er ist nicht so beleibt. Er ist der große Anführer von den Fremen. Es gibt einmal jetzt diese Fraktion, die glaubt, dass Paul, der Lissan Al-Gaibis, also der Prophet, der Messias. Und dann gibt es noch die andere Abteilung, die das alles nur für den Hirn gespitzt hält.
Da hätte ich die erste Frage. Die haben wir ja eh schon besprochen nach dem Film. Findet ihr nicht, dass die Art und Weise, wie sein Charakter geschrieben wurde vom Stilgar, sich vom ersten zum zweiten komplett unterscheidet? Beim ersten war auch so eine wortkarge Anführerfigur und im zweiten, finde ich, wirkt er so ein bisschen naiver und dämlicher von der Zeichnung des Charakters.
Du meinst, also sein Hirn wurde ein bisschen, also sein Charakter wurde ein bisschen durch den Glauben weich gemacht irgendwie?
Ich ja. bin mir nicht sicher, ob er schon für den zweiten schon gewusst hat, wie er ihn gestalten soll. Weil wenn du es in einer Tour durchschaust, ist es anders gespielt.
Naja, man könnte so argumentieren, dass quasi jetzt halt Stilgar und seinem Charakter mehr Raum gegeben wird und auch seinem Glauben halt. Und also er hatte halt im ersten Teil nicht so viel Zeit gehabt, diesen fundamentalen
Charakter. Aber im ersten war es so einer, der jetzt... Ja. keine Widerrede
ja, gut,
zugelassen hat und das auch relativ schnell abgespeist hat. Im zweiten ist er mehr so ein Haha-Typ.
Ja, das ist mir der nette Onkel von dem Mann.
Ja, genau so. Der hat von den Leuten nicht ernst genommen, wird die verarschen, haben sogar 2 Meter weiter.
Wo er betet.
Ja.
Und Chani und stimmt, ihre beste Freundin, die machen sich
hier drüber. Und im ersten kommt das überhaupt nicht runter. Da ist das eine so eine homogene Gruppe. Und im zweiten ist dann plötzlich so, na, da gibt es die sind aus dem Süden, das sind so... extrem fanatische Spinner.
Ich hätte eigentlich ganz ehrlich, also wenn ich den Stilgar vom ersten Teil vergleiche jetzt und hernehme, hätte ich eigentlich den für einen von den nördlichen Stämmen gehalten, weil sie
genau.
für so einen sarkastischen, eher wortkargen Typen.
Ja, ich sage aber mehr so ein richtiger, ernstzunehmender Zyniker. Und im zweiten ist er eher so der naive Kumpeltyp.
Naja, man könnte sich so argumentieren, dass er im ersten Teil einfach nicht die Zeit gehabt hat, das rauszulassen quasi.
Okay. Und Im zweiten wurde er eher zum Mentor von Paul dann.
Naja,
aber ich finde die Art und Weise von ihm, aber sie ändert sich. Seine Charakter.
Ja, also, ja.
Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, da muss ich kurz widersprechen, da gibt es eine Szene, wo er so noch diesen alten Beiter raushängen lässt, wo Jessica sagt, was, ich soll jetzt die große Oberpriesterin werden, was ich, wenn ich Nein sage, naja, was gibt's für dich dann noch zu tun? Da müssen wir dich halt einfach aussaugen und das Wasser da in diesen großen Brunnen kippen von dir.
Ja, das war er im ersten.
Und ich glaube,
das drumherum.
Und ich glaube, dass bei ihm halt einfach, das ist auch in den Büchern so, dass bei ihm halt diese Fremen, dieser Fremen-Dschihadismus, dieser Fundamentalismus bei ihm halt einfach durchknallt, die Sicherung halt. Das finde ich, das wird ziemlich gut gespielt, dass er auf einmal so ein religiöser Fanatiker wird. Also,
aber ohne Grund.
Da gibt es schon Gründe dafür.
Nein, im Film meine ich jetzt.
Also, wenn du nur den Film betrachtest.
Was irgendwie so, es gab eine Wendung, ohne es wirklich anders. Außer dass halt erst das, und zweiter Teil.
Das hakt sich ein bisschen mit dem Zeitthema, weil es ist so, dass das eigentlich in den Büchern vergehen ja mehrere Jahre in der Wüste. Mhm. Da wird auch seine Schwester geboren, also die Alina. Und da hat er mehr Zeit, weil es ist schon ein bisschen gerusht, wie auf einmal von so einem Außenseiter, der, hey, warum lassen wir dich in der Wüste verrecken, zum Oberpropheten wird, das wird schon ein bisschen, also in einer Taxifahrt quasi erledigt. Da beißt sich so ein bisschen mit Stilgas, aber...
Stimmt, das haben wir ja auch gesagt, okay, vielleicht vergeht in der Wüste so viel Zeit und sind wir drauf gekommen, also so viel kann ja gar nicht vergehen.
Wegen der Schwangerschaft. Ja, also. Ja. Außer, in den Büchern kommt vielleicht vor, dass Weiß irgendwie die Schwangerschaft verdreifacht.
Eigentlich ist es so, dass bei der Chani und ihrer Schwangerschaft wegen am Spice wird der Schnellwaschgang eingeschalten. Also da,
Chani und ihre Schwangerschaft?
Ja, die kriegt ja Kinder. Oh, scheiße, Spoiler. Ja, okay, sie kriegt Kinder. Also, oh mein Gott, liest die Bücher. Also,
nein, ich lese sie nicht, ich werde sie hören.
Okay, du wirst sie hören. Also, ja, Chani kriegt Kinder. Und da ist halt so, ich lese gerade Dune Messiah, den zweiten Band, aus Versehen, weil ich gedacht habe, das wäre der erste Band. Scheiß Buchcover. Und da ist halt so, dass sie ein Problem hat, weil diese 9 Monate Schwangerschaft werden in 6 Monaten durchgezogen, wegen den ganzen Spice-Dingsbums und
was anderes. Also vergeht sogar noch weniger Zeit.
Okay, also die Menschen werden älter durch das Spice.
Ja.
Aber es geht alles schneller.
Ja, aber es geht schneller.
Und auch, weil
also der Metabolismus wird erhöht.
Ah, ja, schon gesagt.
Danke.
Metabolismus, ja, schön. Und auch, ja, okay, sie kriegt auch Drogen verabreicht, unfreiwilligerweise das auch, aber auch wegen am Spice. Also.
Glaubst du, wird das im dritten Teil noch thematisiert? Und glaubst du, sticht sie ihm dann ab, so wie er im ersten schon die Visionen hat? Weil sie mit dem
nicht zurechtkommt. Wahrscheinlich, aber er könnte sie überleben.
Wer sticht? Das ist Shani jetzt
oder? Also im ersten Teil hat sie sowieso, hat er schon Visionen, dass er abgestochen wird von ihr. Und alles andere passiert ja auch so, wie er sich's vorstellt.
Soll ich es verraten?
Nein.
Eigentlich, nein. Aber die Filme sind auch ein bisschen anders als die Bücher.
Ja, ja.
Was gut ist.
Ich finde auch ganz gut, da kommen wir später auch darauf zu reden, die Sachen, die er weggelassen hat, finde ich sogar, also was ich davon halte, das finde ich funktionabel.
Okay. Was ich vergessen habe, es gibt dann auch noch quasi noch eine dritte Fraktion, weiß nicht, wie viele Leute das sind, die dann auch noch glauben, dass Paul und seine Mutter Spione sind.
Da gibt es eigentlich erschreckend wenige davon, dass wir eigentlich das Neuerlings zu glauben, dass das Spione sind.
Aber die kommen eh nicht lange vor, ist es dann irgendwie schnell vom Tisch?
Naja, ich glaube, nachdem sie da den blauen Wurmsaft trinken, sind so über jeden Zweifel haben.
Ja, der Powerade.
Ja, also
ist schnell ausgetauscht.
Gatorade schlucken ist anscheinend Antispionage-Dings, also why not?
Gibt es beide Getränke oder habe ich gerade einen Hirnfurz, Powerade und Gatorade?
Ich glaube, es gibt beides.
Ich glaube, es gibt beides, ja.
Ist das das Gleiche? Sind beides so isotonische Sportgetränke?
Ja. Sie schauen auch
beide, die man jeden Tag trinken sollte, lieber... Na, Spaß.
Hau uns endlich ein Sponsoring rüber.
Ich probiere es doch.
Ich liebe diesen quietsch-süßen, isotonischen Saft des Lebens.
Jetzt sagst du Geruch des Geldes.
Ja, auch. Wobei ich habe noch nie Sportler das Zeug saufen sehen. Ich habe das immer noch, ich sag's ganz ehrlich, 200 Kilo Zocker das Zeug saufen sehen, aber Leute aus dem Fitnesscenter, habe ich noch nie die Gatorade trinken sehen.
Nein, im Fitting kannst du es eh. Oh fuck. Da kannst du selbst runterdrücken eigentlich, da kannst du es auswählen und dann kommt gleich das fertige Sirup runter. Kannst du auch sagen, ob es leicht, mittel und stark gemacht sein soll.
Was hast du immer genommen?
Nicht stark.
Kein Mensch nimmt was weniger Orges, oder?
Du Arschloch. Gut. In Sitch Tavre, wenn wir dort wieder zurückfahren. Ich mag diese Ausschweifungen sehr. Wirklich. Ja. Freut mich. Dort gibt es, ich habe es jetzt vielleicht blöd übersetzt, eine allwissende Mutter. Ist die auch eine Bene Gesserit? Fragezeichen?
Nein, die Fremen nicht. Also das sind andere Ober, glaube ich, das sind andere Obermütter.
Aber gleiches Prinzip, nur halt anderer Name.
Ja, gleiches Prinzip, ja. Aber das wird sie nicht übelst beißen, weil warum haben sie denn keinen Funkkontakt zueinander, weil dann, also warum, da müsste eigentlich die Obermutter von den Bene Gesserit wissen, was da eigentlich auf dem Fremen-Planeten eigentlich so abgeht.
Aber die Jessica ist eine Bene Gesserit.
Ja, die wird auch noch zur Obermutter von den Fremen, das sind glaube ich 2 Paar Schuhe. Also,
aber sie gehört an beiden Fraktionen an.
Ja, wobei, ich glaube, ob sie noch...
Aber ich glaube, sind diese oberen Mütter nicht generell dadurch definiert, dass sie ihre Erinnerungen weitergeben?
Ja, genau. Das ist...
Deswegen meine Frage.
Vor allem in Erinnerungen der Generationen davor und das ist dann halt, glaube ich, das definiert die obere, generell eine obere Mutter. Und je nachdem, wovon du eine obere Mutter bist, hat es natürlich dann auch wieder andere Faktoren.
So, na, meine Frage war nur, ob man den Bene Gesserit, ob man quasi ein Teil von denen sein kann, aber auch gleichzeitig von wem anderen wie von den Fremen.
Doppelmitgliedschaften, das ist, weiß ich leider nicht. Das ist, also deswegen ist auch Jessica halt so ein Problem, weil sie quasi Verrat geübt hat. Mhm. Also, aber das Problem ist, dass sie halt noch die Fähigkeiten von Bene Gesserit hat und jetzt hat sie noch diesen Fremen Zeug da mit diesem blauen Dingsbums. Deswegen ist Aline auch so übermächtig, weil sie quasi zwei Fähigkeitslinien, kann man so sagen. Also die Fähigkeit von den Bene Gesserit und von dem Spice quasi aufgenommen hat. Also die hat, wenn man so will, die Erinnerungen von zwei Linien von Obermüttern im Gedächtnis, glaube ich. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Also, aber nur um zum Punkt zu kommen, die Obermütter von den Fremen sind was anderes als die Mütter von den Bene Gesserit.
Ja, ja.
Sind.
Ja, okay.
Aber deswegen wird sie auch ausgewählt, weil es halt ein Bene Gesserit ist und schon ein bisschen Berufserfahrung hat auf dem Gebiet. Deswegen wird sie auch ausgewählt. Also.
Jetzt sagt er auch schon Bene Gesserit.
Eben die ganze Zeit.
Anglizismen.
Ich hasse sie.
Also diese allwissende Mutter, wie ich sie vorher genannt habe, die ist schon ziemlich alt. Überalt könnte man auch schon sagen. Ablaufdatum erreicht. Deswegen soll die Jessica ihren Platz einnehmen. Wie wird sie das? Indem sie das Wasser des Lebens trinkt. Das ist halt diese blaue Powerade. Ja, das blaue Powerade-Gesurf.
Dass das einem wird, Wurm entnommen wird.
Die Wurmpisse. Das wird aber gemacht, wie gesagt, vielleicht habe ich ein paar Sachen falsch verstanden beim Film. Die Geschichte ist nämlich vielschichtiger, als ich anfangs dachte von Dune. Oder beziehungsweise Dune 2, um was wir gerade reden. Es gibt ja so einen kleinen Mini-Sandwurm. So ein, ich würde sagen, so ein Baby. Und das schwimmt in einem Wasser herum. Und dieses Wasser wurde gemacht, indem die Leute, die Fremen hier, Leichen von verstorbenen Mitgliedern genommen haben und dann ausgesaugt haben. Damit da dann das Wasser von dem ganzen Körper dann in einem Gefäß drin ist. Und dieses Gefäß, dieses Wasser schütten sie dann in einem Becken. Das ist das Wasser des Lebens. Und in diesem Wasser des Lebens, darin schwimmt dieser Wurm herum. Ich bekomme nur komische Blicke.
Das müssen wir jetzt mal nachrecherchieren, weil ich muss gerade nichts
sagen. Also. Ich glaube, das wäre einfach nur ein kleiner Wurm gewesen.
Nein, aber der schwimmt in dem Wasser des Lebens herum. Bilde ich mir zumindest ein.
Das ist doch im Süden, das ist doch ein ganz normaler Tempel gewesen in so Sandbecken.
Aber haben die nicht auch ein Wasser des Lebens?
Wasser des Lebens ist, das ist ein Extrakt aus den jungen Würmern. Da hast du es gesehen mit dieser Pipette, wo sie reinfährt,
genau. In
den Wurm und das rauszapft.
Dann wird diese Fiole blau.
Ja, aber ich glaube, das hat weniger was mit dem Wasser zu tun. Ich glaube, das Wasser, das schwimmt da halt einfach nur drin rum.
Ich dachte, jedes Wasserbecken, was die haben, ist das Wasser des Lebens.
In einem ganz normalen Sandbecken gehen.
Nee, das ist einfach
nur Wasser. Das war Wasser, oder?
Das war Sand.
Echt?
Das war ganz normales Sand.
Ja, die haben es einfach, glaube ich, ins Wasser getaucht, weil es einfach Wasser war, fertig. Ich glaube, das hat der damit nichts zu tun. Weil der Sandwurm, die klopft ja herum, da kommt der kleine Sandwurm raus, übrigens Sandforelle.
Stimmt, der klopft ja auf den Sand, ja?
Ja,
du hast recht, wir haben den Film vor zwei Wochen gesehen, ich habe das jetzt irgendwie schon als Wasser im Kopf gehabt.
Nein, das war doch eine ganz andere Gegend.
Ja, das war dann die Hauptstadt von den Fremen.
Ich glaube, es war ein Tempel im Süden, ganz normal.
Das gleiche Gespräch hatte ich gestern mit Sandra, aber für mich war das die Hauptstadt.
Nein. Die haben, glaube ich, keine Hauptstadt.
In dem Sinn, nein. Es gibt halt die...
Habe ich so einen Hirnfurz gehabt?
Ja, aber die Idee war urschön eigentlich. Wenn das gestimmt hätte, wäre es saugeil gewesen.
Die geheime Hauptstadt der Fremen, wo der Oberwurm haust und...
Der wird mit Körpersäften gefüllt.
Okay, dann, Verzeihung.
Kann man falsch verstehen.
Verzeihung, aber...
Gib mir deinen Saft, ich gebe dir meinen.
Jenseits von Fremen. Aber die Jessica trinkt dann das Wasser des Lebens.
Ja.
Jetzt muss man helfen. Trinkt sie jetzt dieses Wasser aus dem Brunnen, aus den Leuten?
Das ist Wurmextrakt.
Deswegen
verarschen
die Fremen, lachen ja dann und sagen Wurmpisse dazu.
Wurmpisse, ja.
Im Film.
Aber keine Wurmpisse ist.
Der Wurmurin, wie sie es dann bezeichnen. Was aber in Wirklichkeit weiterhin aus Extrakt halt von.
Ja, die steht aus die
Rampe oder in der Bauchspeicheldrüse wahrscheinlich.
Wer weiß, ja, irgend sowas wahrscheinlich einfach ausgesagt.
Gut.
Ein Wurm on the Rocks, ich weiß nicht.
Das sind ja ziemliche Vergiftungserscheinungen, überlebt aber das Ganze. Mhm. Hat dann auch quasi die Erinnerungen von früher.
Und Visionen in die Zukunft.
Visionen in die Zukunft. Und sie weiß auch mehr über das, was jetzt gerade passiert.
Ja, ich meine, ich weiß nicht genau, was die für Visionen immer gleich bekommen. Weil
ja, aber sie kommt auf jeden Fall allwissender daher und kennt sich dann auch mit mehr Sachen aus, die jetzt gerade passieren.
Ja, sie kriegen dann, das habe ich auch nicht ganz gecheckt, irgendwie, also die erfahren dann mehr über das Universum und über die Zeit, weil zum Beispiel Paul kriegt dann Fähigkeiten, das ist halt der Gag dran, dass er quasi in die Zukunft schauen kann wegen dem Spice.
Was er ja schon machen konnte.
Was er vorher auch schon machen konnte. Ja, das sind die Erbart lang der Bene Gesserit, die dann mit dem Spice verdupliziert werden. Mhm. Also, wobei ganz genau habe ich es auch nicht gerafft.
Sie bekommt auch noch die Eingebung, das kann man nicht sagen. Das Kind in dem Bauch, Alina, bekommt dann quasi auch eine Stimme, die aber nur die Mutter, also Jessica, hören kann. Und dann redet sie auch mit Alina. Die Szenen fand ich ein bisschen sehr seltsam.
Ja.
Gelinde gesagt. Also ich Felix lacht, ne?
War das bei Malcolm mittendrin eine Anspielung auf Dune? Weil da redet
ist ja die Frage, wie es in den Büchern vorkommt.
Da redet Dewey dann auch mit dem Baby.
Ich glaube, nein, ich glaube nicht, dass sich die
Autoren. Ich glaube nicht, dass es das Autoren, Dune-Fans waren. Okay.
Gibt es in mehreren Filmen oder so irgendwelche Szenen, wo ein Baby im Bauch ist und dann kommt jemand hin und redet mit. Ich glaube, das ist doch normal, oder?
Ja, aber das Baby redet nicht zurück. Das ist das würde.
Nein, das nicht. Das, ah, so meinst du, okay.
Ja.
Hm. Also, wenn Mütter glauben, dass das Baby zurückredet, dann ist meistens ein Fall für, naja, interne Abteilungen von.
Dann greifen sie auch auf den Bauch, lächeln, fangen an zu lächeln und sagen: Es tritt, es hat mich gehört. Ja, kennst du das nicht?
Ja, was? Was, mein Schatz, ich soll eine Versicherung abschließen? Das ist.
Was? Okay. Geht's dir gut, Max?
Ja, ja.
Sollen wir abbrechen? Schon wieder.
Immer wegen mir.
So, weiter geht's. Chani? Chani oder Chani?
Ich glaube Chani, oder?
Enzo Chani. Halt,
wie du willst, glaube ich, ist scheißegal, ja.
Chani fragt Paul, bin ich der Chani?
Chani. Das denkt sie sich zwischendurch aber sicher.
Ja. Die schaut doch auf zu dreien irgendwie, oder?
Ich verkürze jetzt ein paar Sachen, aber Chani glaubt nicht, dass Paul der Messias ist, also Lisal Al-Ghaib, in deren Sprache. Sie verlieben sich aber trotzdem ineinander. Und Paul kommt immer mehr rein in die Kultur der Fremen. Er lernt, obwohl das eh schon konnte, meiner Meinung nach, er lernt aber immer mehr die Sprache von den Fremen, auch deren Kultur, den Wüstengang, obwohl er das auch schon eigentlich im ersten Teil konnte, perfektioniert er dann auch noch, obwohl es ziemlich gleich ausschaut im ersten Teil. So wird er immer mehr Teil von denen, muss auch ein paar Prüfungen ablegen. Eines zum Beispiel, was aber nicht so richtig gezeigt wird, dass er nur eine Wüstenwanderung unternehmen muss, die er quasi allein macht. Aber Chani begleitet ihn dann doch.
Es kommt nicht wirklich raus, ob sie zeigt ihm das, wie weit sie dann wirklich mit ihm mitgeht.
Ja, es wird dann halt, die Kamera fährt dann weg. Mhm. Man kann sich das nur denken. Und die letzte Prüfung ist, wie er einen Sandwurm reitet. Was ich cool finde bei Paul ist, dass er jetzt, er wirkt schon sehr selbstsicher, aber in solchen Situationen zum Beispiel, wo er den Wurm anlockt, macht er Fehler, weil ein paar Fremen beobachten ihn und sagen, ja, er klopft zu weit oben am Gipfel dieses kleinen Wüstenberges, dieser Düne. Man merkt auch, dass er schnell atmet, dass er halt nervös ist. Fand ich ziemlich cool. Aber natürlich schafft er den Ritt. Wo ich noch immer nicht verstehe, wie man diese Viecher lenkt, beziehungsweise wie man denen sagt,
dass sie... Anscheinend reicht es, wenn man ein paar Hautschuppen zur Seite zieht. Ja. Mit einem Haken.
Oder warum bleiben diese Würmer trotzdem also plötzlich auf der Oberfläche? Genau, ja. Sie sind immer unter der Erde, außer wenn sie einen Haken
haben. Ich denke mir das auch so, wie springen die dann alle plötzlich drauf, wenn es mit denen...
Ja, stimmt.
Du hast dann einfach im Kreis.
Zum Würmertaxi kommen wir dann eh noch.
Ja. Das ist, ich meine, das wird dann gekonnt einfach umgangen. Sie sind dann immer auf den Würmern und schon drauf.
Ja, das verliert immer so die Gefahr von den Würmern irgendwie, oder? Wenn du halt immer ein Taxi brauchst, klopfst du dreimal auf den Boden, dann kommt so ein Wurm vorbei und dann irgendwie, keine Ahnung.
Also, die Würmer bleiben ja gefährlich, aber sie sind dann quasi nur gefährliche Pferde für die Fremen.
Ja, aber als dann die 6 Würmer dann nebeneinander hast reiten sehen, oder wo sie die...
Ich glaube, in dem verstanden, Moment, wo... Wegen 6 Würmer.
Ja, wie viel hast du gesehen?
Wie bei Starship Troopers, Starship Boobies.
Es gibt sicher aus
Porno. Nein, ich glaube, es muss den erst wer zähmen und dann ist cool.
Es sind doch nicht gezähmt.
Nein, die sind nicht gezähmt.
Naja, aber den Großen nennen sie ja dann und auf dem reiten sie in Richtung Süden.
Ja, aber warum, das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Warum haben sie nicht gezähmte Würmer zum Beispiel? Das wäre zwar auch...
Aber dann sagen sie ja nicht. Nee, wie willst du es halten?
Aber den einen holen sie dann immer wieder, weil sie sagen, das ist so einer, der stammt noch von diesem Urwurm. Ah. Dann geben sie dann einen eigenen Namen.
Okay. Der älteste Wurm.
Ja, und anscheinend, vielleicht haben sie einen Schmäh.
Ja, den Familienwurm, ja. Warum nicht?
Ich glaube, das ist eher so in Territorien eingegrenzt.
Ja, das sind sehr territoriale Viecher, das stimmt auch wieder. Ja, okay.
Ja, vielleicht wissen sie einfach, wenn er dort ist. Nur, ja.
Glaube ich schon.
Wobei, ich fand die Szene recht lustig, wo der Stilgar beim Wurm vorbeireitet und der Paul winkt ihm so zu: Hallo Stilgar. Ja. Das fand ich schon lustig.
Hätte er nicht hören dürfen. Hätte er wirklich nicht hören dürfen. Allein wie laut das sein soll, wenn du auf diesen scheiß Wurm bist.
Vielleicht hat er ja gewusst, okay, die wandern da, nur zufällig aufgeschaut und sieht ihn dann winken.
Das stimmt auch. Ja, kann auch sein.
Was er gar nicht gehört hat.
Das mit dem Hören, das ist halt wirklich. Das ist.
Weißt du, muss man auch sagen, die sind ja alle Spice gedopt. Das kann die Ausrede für alles sein.
Vielleicht liegen alle nur angepisst irgendwo in einer dunklen Höhle und sind voll auf Drogen. Also, ich reite gerade den Wurm, siehst du das?
Du hast Paul sitzt da auf zugespeist. Oh, ich bin der Imperator. Ja. Alle Weiber fliegen auf mich.
Das ist immer geil. Der düstere Teil von Dune. Die Wahrheit.
Nein, alles viel mehr Sinn ergeben.
Also er schafft die letzte Prüfung, das ist halt der Wurmritt. Und dann gibt es ein Aufnahmeritual, wo sich Paul einen neuen Namen überlegen muss. Er heißt dann Usul. Und sein Kürzel, sein Spitzname wird sein Muad'Dib. Das ist eine Anlehnung an die Wüstenmaus, ist nämlich das gleiche Wort in der Fremdsprache für die Wüstenmaus.
Ja.
Finde ich herzig. Finde ich irgendwie cool, dass er sowas will.
Mhm. Die Szene fand ich cool, wo sie den Namen auswählen.
Und sie haben sie auch relativ oft inszeniert. Kleine Maus. Geschickt gemacht.
Fällt mir jetzt eigentlich nur ein im ersten Teil, wo sie sich kurz nach den Kudota verstecken und in dieser
einen. Im zweiten sieht man sie auch einmal.
Dieser Zeltnacht, echt? Okay.
Aber zweimal ist nicht oft. Aber sie wird zumindest zweimal inszeniert.
In dieser heißen Nacht mit Jessica im Zelt. Es war eine heiße Nacht.
Es ist Arrakis, da ist immer heiß.
Ja, stimmt eigentlich. Auch in der Nacht?
Ja. Naja. Fuck, stimmt eigentlich. Ist es in der Nacht auch heiß auf Arrakis? Weiß gar nicht.
In Arrakis ist es nicht heiß. Also, in der Nacht. Ich war wirklich schon mal in der Wüste. Es ist wirklich kalt. Du brauchst einen Pulli.
Naja, war ich auch mal.
Was? Ihr ja, Pulli ist kalt.
Ja, ja, heiße feuchte Löcher gibt es dort auch. Hahaha.
Und was, warum? Egal, ja.
So, weil die Spice-Erzeugung von Paul und seiner Fremen-Crew, Verzeihung, immer weiter sabotiert wird. Man sieht da so coole Szenen, wie sie diese Spice-Crawler von den Harkonnen, die kommen, wie sie die zerstören mit Lasergeschützen, Raketenwerfern. Da gibt es auch so diese Gelsen-Helikopter.
Und die Topter.
Bitte?
Ornithopter, glaube ich, heißen die Dinger.
Achso. Ich hab jetzt verstanden, Ornithopter. Jetzt hätte
ich was Süßes gesagt. Ich glaube, die heißen wirklich Ornithopter.
Danke. Danke. Da sieht man halt auch so eine Szene, wie es ziemlich gefährlich wird für Chani und Paul. Und einer von den beiden fetzt den Helikopter in den letzten Moment runter mit einem Raketenwerfer.
Nee, die Chani. Die steht ja die ganze Zeit mit dem Teil da.
Ist das die Chani? Ich weiß
nicht. Ja, sicher. Ja, stimmt, der Paul läuft direkt und weg zieht und das Geschützfeuer ab, auf sich.
Wo sich dann der Greifer so hochhebt, wo hinter dem Deckel so gesagt, scheiße, und rennt weiter.
Finde ich ziemlich cool inszeniert. Die Frage ist halt nur wieder, warum wird der Helikopter nicht gleich mit dem Lasergeschütz weggeballert?
Naja, die müssen warten, bis der Schild weg ist. Weil wenn er feuert, wird das Schild runtergenommen.
Diese Schilder sind so, ab und zu halten sie alles aus, gefühlt ab und zu gar nichts.
Ich muss ganz ehrlich sagen, bis auf Star Wars ist das beschissenste Schildsystem, was ich jemals gesehen habe. Ich check's auch nicht, wann das funktioniert und wann nicht. Also bei Star Wars haben sie zumindest die Ehre, dass sie es überhaupt random machen. Also einmal funktioniert es, dann funktioniert es wieder nicht. Und bei Dune, check ich es überhaupt nicht. Also
wird es im Buch besser erklärt vielleicht?
Im Buch kommt es kaum vor. Also es ist halt so, dass die Filme sind mehr Krach, Krawum und Action geladen als die Bücher. Die Bücher,
ja,
sind,
klar,
da kommen wir, glaube ich, auch noch darauf zu sprechen, wie die Bücher konstruiert sind. Weil es ist eigentlich ist das reinstes Emo-Gesülze, was du in den Büchern hast. Also,
ich habe gelesen, dass das, oder gehört, dass das auf diesem Holzman-Effekt basiert. Den er da, glaube ich, für diese Bücher extra, ich glaube, er den entwickelt hat. So funktionieren auch die Sprünge durch den Raum, die dann die Raumfahrergilde verwendet, wo du den Raum verkrümmst. Deswegen kommen ja zum Beispiel auch diese ganzen, am Schluss dann, die ganzen Häuser von einem Moment auf den anderen her. So funktionieren wirklich die Reisen. Das sind diese Riesenschiffe, das sind quasi so Riesentunnel und da können andere Schiffe hineinfliegen. Und diese großen Tunnelschiffe krümmen dann den Raum und können von einem Moment auf den anderen durchnavigieren. Und das ist dieser Effekt. Und anscheinend diese Schilder basieren auf demselben oder ähnlichen Effekt.
Ja,
was. Und deswegen können die irgendwie auch alles aushalten, wie es halt gerade passt. Und
werden sie auch durch Spice angetrieben?
Naja, die großen Schilder? Schiffe, nein, die nicht Schilder angetrieben, nicht. Aber die Navigation funktioniert nur mit Spice. Deswegen braucht diese Raumfahrergilde so viel Spice.
Ja, gut, dass wir eine
Raumfahrergilde. Weil deren Navigatoren in so einem Spice-Nebel sich befinden.
Ja, da. Das ist das.
Bei Lynch sind sie relativ cool inszeniert.
Ja, also die Raumfahrergilden-Typen, das ist nun mal ein eigenes Thema. Da müssen wir
ja, das ist auch so eine eigene Sekte in Wirklichkeit, wo keiner Einblick hat. Und die macht ein Riesengeheimnis draus, dass sie von diesem Spice halt abhängig ist.
Okay.
Naja,
bin ich gespannt, ob es im dritten Teil vorkommen.
Die machen kein Geheimnis mehr draus. Das ist zu Anfang, also wo sich die Raumfahrergilde bildet, ist das größte Geheimnis.
Ja, aber dass sie ohne den Spice angeschissen werden. Das weiß man nicht, weil sie handeln ja auch damit.
Das ist auch so ein Ding, was sie weggelassen haben, die Raumfahrergilde.
Weil die Raumfahrergilde-Mitglieder haben ja deswegen die Masken. Ich sehe, dass sie auch blaue Augen haben.
Na gut, die haben auch deswegen Masken, weil sie pervers aussehen und niemand.
Ja, das auch. Aber sie haben auch diese blauen Augen.
Das ist zur Zeit von wo du Jun spielst, auch noch ein Geheimnis?
Geheimnis, aber sie hüten es halt. Ob es ja jeder weiß.
Okay.
Das waren auch diese Typen, die man gesehen hat, als sie den Auftrag bekommen, also die Atriden der ersten Szene, wo es heißt, dass sie den Auftrag bekommen vom Imperator, das Lehen zu übernehmen. Das ist also Typen hit mit so riesen Masken.
Das waren so
Das waren, glaube ich, Mitglieder der Raumfahrergilde.
Kann mich nicht erinnern.
die solche ganz dicken Helme gehabt haben.
Die haben es, glaube ich, die ganz dicke.
Man kann ein Blödsinn sein, aber habe ich in einem.
Du sie vielleicht mit in diesem Podcast gibt es keinen Blödsinn, also bitte.
Na, Sadoka schon wieder anders aus.
Ich glaube, das waren eher imperiale Beamte oder sowas.
Muss nicht sein. Kann sein, dass
ihr vorher. Weil die haben es eigentlich, weil die Raumfahrergilden. Ich glaube, im ersten Tag habe ich gar nicht erinnert, dass die Raumfahrergilde überhaupt eine Rolle gespielt hat.
Dann habe ich einen Blödsinn gelesen.
Wenn du, Markus, wissen willst, wie so Raumfahrergildentypen ausschauen, bei Dune 1984 kommt einer vor. Das ist ein walartiges Viech, das in seinem Tank herumschwimmt und man sieht auch so eine Sequenz, wie er quasi zwei Planeten miteinander verbindet. Okay. Also,
haben die auch Ärzte? Wahlärzte? Danke. Ich weiß, wo die Tür ist.
Aber es gibt ja normale von der Gilde auch. Sind wirklich die Navigatoren, da ist einen zu einem am Schiff. Ja. Aber dann gibt es ja, viele Gildenmitglieder auch noch.
Die brauchen natürlich auch Tanktransporttechniker und was da geil was. Also.
Im Brettspiel kommt die Raumfahrergilde sogar vor.
Ja, die ist eine der wichtigsten Fraktionen im Dune-Universum. Also.
Ja, ist auch ziemlich wichtig.
Also drei Säulen.
Deswegen will sich auch keiner mit denen verscherzen.
Ja,
weil dann nehmen sie dich nicht mehr mit.
Und die quasi, wenn du halt eine Armee hast und willst in einem anderen Haus reinscheißen und du vergeigst es aber mit der Raumfahrergilde, sagen sie, ja, dann bleibst du halt zu Hause. Lalalala.
Also haben die größte Macht, könnte man sagen.
Die haben quasi das Monopol auf Hyperraumreisen. Und das
Uber in
Uber, genau.
Im Dune-Universum.
Also Uber, Wiener Linien, ÖBB, nein, wenn du es so willst. Und Taxis und E-Roller und... Ohne die bist du halt wirklich aufgeschmissen. Aber es ist halt so, dass die auch sehr im Abhängigkeitsverhältnis zum Imperator stehen. Also das ist...
Also wenn es so wären wie die ÖBB, dann würde jeder auf die scheißen. Aber ist ein anderes Thema.
Ja, das ist ein Universum, wo es nur die ÖBB gibt und du wirst ja nicht mit denen verscherzen lassen, weil sonst bleibst du in Atlant Buchheim.
Mein Hyperraumzeitantrieb hätte vor 3 Stunden stattfinden sollen. Was ist passiert?
Ja, dann hat die Gebühren nicht bezahlt. Also ja, so...
So, das war's leider auch schon mit dem ersten Teil unseres Dune-Frikassees. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Ciao!